Ja, guten Morgen. Also, guten Morgen, ja. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, wenn ihr Bibel lest, aber wenn ich so Bibel lese, dann setze ich mich so auf meinen Stuhl, den ich zu Hause habe, so ein schöner Sessel, schön bequem, setze ich mich rein, schnapp mir Gottes Wort, lese und beim Lesen oder bevor ich lese, bete ich einfach auch, Heiliger Geist, das ist jetzt dein Wort, was du inspiriert hast, zeig mir einfach was da drin, dass ich es nicht einfach nur so lese, sondern wirklich, wenn da was ist, was ich jetzt wahrnehmen soll, was ich sehen soll, lass es mich wirklich wahrnehmen. Und so habe ich, im Januar war das, glaube ich, so meine Bibel genommen und dann gelesen und gelesen und gelesen und auf einmal komme ich auf einen Vers, denke, lese den, denke, kann gar nicht sein. Gehe nochmal ein paar Verse zurück, lese den nochmal, denke, das kann nicht sein, das passt überhaupt nicht in das hinein, was ich bisher so wusste. Und den Vers, den ich da gelesen habe, den zeige ich euch mal. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch im Moment mit dem Vers geht, aber mich hat er erstmal wie ein Donner gerührt. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein. Wieso um alles in der Welt will Gott Mose töten? Also ich war total erstmal entsetzt. Das passt doch gar nicht. Vor allem, wenn man auch weiß, so aus welcher Situation heraus jetzt oder welche Geschichte vorne dran ist. Also kurz zusammengefasst, Mose ist ist in Ägypten aufgewachsen, dort als Art Sohn beim Pharao. Und er hat aber einen Mann erschlagen und musste dieses Land verlassen, war 40 Jahre in der Wüste und auf einmal, nach 40 Jahren, begegnet Mose einem brennenden Busch. Und Mose ist interessiert, geht dahin, weil der Busch eben nicht verbrennt, sondern nur brennt. Und dort in dieser Buschszene begegnet Mose Gott. Und Gott gibt ihm einen Auftrag. Er gibt ihm einen Auftrag, er sagt, geh du zurück in das Land Ägypten und befreie dort mein Volk, was seit vielen 400 Jahren in Sklaverei lebt. Und nach ein bisschen hin und her und so, macht sich Mose jetzt wirklich auf den Weg zurück nach Ägypten, um diesen Auftrag auszuführen. Und bei dieser Szene, auf dem Weg nach Ägypten, steht in der Bibel dieser Vers. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Also er war im Auftrag des Herrn unterwegs, kann man sagen. Er hat genau das ausgeführt, was Gott ihm aufgetragen hat. Und trotzdem erleben wir auf einmal so einen Vers. Ich habe nichts verstanden, habe gedacht, lese weiter. Der nächste Vers ist dann nahm Zipora, also das ist die Frau von Mose, dann nahm Zipora einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutsbräutigam. Da ließ er, also Gott, von ihm ab. Auch noch nicht wirklich viel begriffen an der Stelle. Aber wenn man so jetzt gar nichts so wahrnimmt oder so einen Vers hat, der denkt, boah, der ist total überraschend, was steht denn da? Dann kann man zumindest sich mal Worte rausgreifen und gucken, was ist da überhaupt passiert, wie jetzt hier. Also wir können wahrnehmen, diese Frau beschneidet die Vorhaut ihres Sohnes und danach lässt Gott von dem Mose ab. Und man kann diesen Zusammenhang eben wahrnehmen zwischen Vorhaut beschneiden und dass Gott von Mose ablässt. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, das hängt irgendwie zusammen. Beschneidung und dass Gott Mose nicht ans Leder geht. Also habe ich mich auch mal auf den Weg gemacht und in der Bibel geschaut, was steht denn zu diesem Thema Beschneidung? Was hat es damit denn überhaupt auf sich? Und ich lese euch ein paar Verse vor, die stehen in 1. Mose 17. Und das hat mit einem ganz anderen Mann zu tun, der viel, 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 viel früher gelebt hat, nämlich mit Abraham. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Siehe, ich habe einen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und dann weiter Verse 10 und 11 steht, das aber ist mein Bund, den ich halten sollte zwischen mir und euch. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden, das soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Und Abraham mit 99 Jahren lässt sich dann auch beschneiden und tritt in diesen Bund ein. Und jetzt auf einmal bekommen wir eine Einsicht, eine Dimension. Diese Beschneidung hat etwas zu tun mit einem Bundesschluss. Mit einem Bundesschluss, den Gott mit seinem Volk schließt. Und das Zeichen dafür ist diese Beschneidung. Allerdings erklärt es jetzt immer noch nicht, warum Gott jetzt Mose ans Leder will. Aber es gibt einen Vers, das ist auch in demselben Kapitel, Vers 14, da wird geschrieben, wenn aber ein männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinem Bund nicht gehorcht hat. Und hier findet man so ein Stück Antwort, denn was Mose mit seinem Sohn all die Zeit in den 40 Jahren, in der Wüste war, nicht getan hat, ist seine Vorhaut beschnitten. Jetzt hat aber Mose ja zu dem Volk gehört. Und er hätte das eigentlich tun müssen. Interessanterweise war seine Frau informiert über diese Situation. Also Mose muss das irgendwann mal ihr erklärt haben, wie das so ist. Und sie hat in diesem Augenblick richtig reagiert. Sie wusste, warum jetzt Gott Mose ans Leder will, beschneidet ihren Sohn und dadurch wird der Bundesschluss wiederhergestellt. Und Gott lässt wirklich von ihm ab. Wenn man in der Bibel weiterschaut, entdeckt man, dass es auch noch andere Stellen gibt, wo es um diesen Bundesschluss, um diese Beschneidung geht. Und diese zweite Szene möchte ich euch auch mit heimnehmen. Die steht in Josua 5, Vers 2. Zu dieser Zeit spricht der Herr zu Josua: Mach dir steinerne Messer und beschneide die Israeliten wie schon früher. Da möchte ich euch auch noch ein bisschen in die Szene reinkommen, was davor passiert ist. Also ihr wisst ja sicher, Gott hat an einer Stelle eben den Mose geschickt, dass er das Volk befreit, herausführt aus Ägypten. Und Mose tut das auch, führt sie hinaus. Eigentlich so eine Reise so von anderthalb Jahren ungefähr, so wenn man mit einem 3-Millionen-Volk so durch eine Wüste unterwegs ist, dauert das ein bisschen. Und Gott hat sie in dieser Zeit ja auch gelehrt. Aber auf jeden Fall, so nach anderthalb Jahren ist Gott mit dem Volk am verheißenen Land, was er seinem Volk geben will. Es werden Kundschafter ausgeschickt, die Kundschafter kommen zurück und 10 von den 12, die es waren, sagen, keine Chance, Gott kann uns nie in dieses Land bringen. Aufgrund dieser Rebellion, aufgrund dieser Aussage, kommen sie dann am Ende wirklich nicht in das Land, sondern Gott schickt sie 40 Jahre in die Wüste. Und in den 40 Jahren sterben alle, die damals zum ersten Mal hätten ins Land kommen können, bis auf 2 Leute, Josua und Kaleb. Weil dies waren die 2, die Gott vertraut haben, dass er es schaffen könnte, sie in das Land zu bringen. Aber alle anderen überleben nicht und in der Wüste wächst ein ganz neues Volk heran. Also die, die zum ersten Mal hätten reinkommen können, sterben Stück für Stück und es entsteht eine ganz neue Generation. Was sie aber nicht getan haben in diesen 40 Jahren, ist die Kinder, die groß geworden sind, wieder zu beschneiden. Und jetzt haben wir diese Szene in Josua, wo wir schon erleben, dass Gott das Volk hineingebracht hat. So der erste Fußstapfen in dem neuen Land ist gemacht. Sie sind im Grunde vor Jericho. Und jetzt schließt Gott wieder diesen Bund mit seinem Volk. Und das ist dieser Vers, wo Gott den Josua auffordert, sich steinerne Messer zu machen, um wieder dieses Volk in die Bundesbeziehung zu bringen. Auch hier merkt man, wie wichtig Gott diese Bundesbeziehung ist. Und auch dieses Krasse, wenn man auf den ersten Vers nochmal zurückgeht, dass jemand, der diesen Bund nicht, der zum Volk gehört, aber diesen Bund nicht hält, wirklich aus dem Volk entfernt wird. An dieser Stelle möchte ich euch noch ein Stück tiefer hineinnehmen in das, was mit diesem Bundesschluss verbunden ist. Also was für eine Qualität Bund hier hinten dran steht. Aber beim Lesen der Bibel ist mir aufgefallen, es gibt noch einen weiteren Bund. Und ich traue mich, diesen Bund jetzt einfach auch noch mit vorzustellen. Und zwar Also ihr wisst ja, wenn man Vorhaut beschneidet, fließt Blut. Und in der Bibel ist immer so, dass ein Bund zwischen Gott und dem Menschen wird immer mit Blut geschlossen. Da ist immer Blut im Spiel. Und es gibt noch einen weiteren Bund, der in der Bibel höchste Priorität, genau dasselbe Level im Grunde hat, wie der Bund, den es Gott mit Mose geschlossen hat und mit Abraham. Und zwar ist das dieser Ehebund. Und wenn so ein Mann zum ersten Mal mit seiner Frau schläft, dann passiert dasselbe. Denn da wird die Hyme der Frau durchstoßen und in der Regel fließt Blut. Und da wird auch ein Blutsbund geschlossen. Mit derselben Qualität. Und ich habe jetzt, ich mache viele, viele Jahre schon Jugendarbeit bei mir in der Gemeinde. Es ist immer wieder auch das Thema so, hey, warum soll ich nicht Sex vor der Ehe haben? Warum ist denn das so wichtig? Also hey, das ist echt überzogen. Aber das hat mir ein Stück die Augen geöffnet, dass auch hier, wenn ein Mann, der Ehemann mit seiner Ehefrau schläft, dort auch ein Bund geschlossen wird. Und so wie das Zeichen des Bundes am männlichen Glied gesetzt wird zwischen dem Mann und Gott, so wird an der Frau ein Zeichen gesetzt. An der Frau mit der Verbindung zum Mann. Und wenn man das dann mal zusammen sieht und sieht, okay, wenn jemand den Bund nicht hält, geht Gott hin und rottet ihn aus, dann hat man eine Idee, eine Vorstellung davon, warum Gott dieser Ehebund auch so heilig ist. Es gibt auch eine Stelle im Alten Testament, wo Gott sagt, dass er Zeuge war dieses Bundes. Also nehmt diesen Gedanken einfach mal mit, um den mal weiter zu denken, und lasst es mal so in euch sinken, was für eine Dimension das ist. Für mich ist es eine gute Antwort geworden, Teenies zu erklären, warum Gott Ehe und Ehebeziehung so heilig ist. Aber ich habe ja gesagt, ich will euch noch tiefer so in diesen Bund hineinnehmen, was für eine Qualität dieser Bund hat. Und im 5. Mose 28, Verse 1 bis 65 wird dieser Bund nochmal tiefer beschrieben. Und ich lese euch vor, was da steht. Wenn du nun die Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Und jetzt kommen Segnungen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, den Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deine Rinder und deine Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Also wenn ich das übertrage auf heute, würde es sein meine Arbeit, da wo ich Geld verdiene, wo ich das erarbeite, damit meine Familie und so leben kann. Also das wird gesegnet sein. Gesegnet wird sein dein Eingang und gesegnet wird sein dein Ausgang. Also wo immer du hingehst, wo immer du herkommst, du bist ein Gesegneter. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen, wider dich, und auf sieben Wegen sollen sie fliehen. Also spannend, ne? Wenn dich jemand angreift, und das erlebe ich ja immer wieder, dass man auch unter Beschuss ist, unter Angriff ist. Also wenn dich jemand angreift, kommt er auf einem Wege, aber er wird auf sieben Wegen von dir fliehen. Das heißt, er kommt, aber er wird fliehen müssen in alle Richtungen. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in dem, was du besitzt und in allem, was du unternimmst, und wird dich segnen im Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und das ist jetzt erst der Vers 8 und es geht noch weiter bis Vers 14. Lauter solche Segnungen. Also wenn ich in diesem Bund bin und diesen Bund halte, verspricht mir Gott, dass er mich segnen wird in einer fantastischen Art und Weise. Aber es geht hier noch weiter. Es kommen noch Verse 15 bis 65. Da lernen wir die andere Seite dieses Bundes kennen. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt. Verflucht wirst du sein auf dem Acker. Verflucht wird dein Korb und dein Backtrog sein. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, den Ertrag deines Ackers, das Jungvieh deiner Rinder und Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Und so geht es noch 35 Verse lang weiter. Also dieser Bund, der hat zwei Seiten. Zum einen die Seite des Gesegnetwerdens, wenn man ihn hält, und auf der anderen Seite des Verfluchtseins, wenn man ihn nicht hält. Das heißt, wenn ich also Gottes Gesetz nicht ganz umfänglich erfülle und nur an einer Seite, also alles erfülle, aber an einer Seite eben nicht, dann gehöre ich zu dem Verfluchten. Und das ging mir ziemlich unter die Haut, weil ich ja merke, hey, schon einen Tag einigermaßen sinnfrei zu leben, ist ein echter Akt. Und ich merke, dass ich doch immer wieder in Sünde falle, immer wieder irgendwas tue, was nicht richtig ist. Und ich habe da einen guten Kollegen, nämlich der Paulus, der schreibt im Römerbrief an der Stelle, in Römer 7, 19, das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will. Und das ist etwas, was ich eigentlich auch immer wieder erlebe. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass wenn man Bund in der Bibel schließt, ist das immer ein Bund, der mit Blut besiegelt wird. Und wir werden ja noch ein Abendmahl haben. Und genau aus dem Abendmahl habe ich Einsetzungsworte mitgenommen. Da steht, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und jetzt merken wir, sind wir auf einmal auf einer ganz anderen Ecke, denn hier kommen ganz andere Worte. Hier steht neuer Bund, das heißt, es gibt noch einen zweiten Bund. Und da er neu ist, mag er die Qualität haben, den alten zu ersetzen. Und es geht hier auf einmal, steht mein Blut, in dem Fall ist Jesu Blut gemeint. Und interessant ist, bisher ist ja immer so bei dem Bund eben Blut des Menschen geflossen. Und hier fließt auf einmal das Blut von Jesu, das Blut von Gott. Und in der Qualität dieses Bundes, was da drin ist, da möchte ich euch heute Morgen auch noch mit hineinnehmen. Und dazu muss ich einen kleinen Umbau machen. Also vielleicht wisst ihr ja, es gibt zwei Reiche auf dieser Welt. Das ist das Reich. Das Reich Satans. Und es gibt das Reich Gottes. Dieses Reich, das ist allerdings geteilt, getrennt, die sind nicht zusammen. Da dazwischen steht etwas. Dazwischen steht nämlich das Kreuz. Und wenn wir geboren werden, in diese Welt kommen, dann sind wir hier drüben. In dieser Ecke. Wir sind in Satans Reich. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann passiert auf einmal etwas ganz Besonderes. Denn wir werden transferiert, wir werden verschoben, wir werden in ein anderes Reich versetzt, nämlich vom Reich Satans in das Reich Gottes. Und das Spannende ist ja, bisher war es so, im Alten Bund, dass alle diese Flüche auf mich kommen, wenn ich sündige, wenn ich den Bund nicht halte. Aber hier ist es jetzt auf einmal anders. Denn das, was vorher auf mich gefallen wäre, weil ich ja der Teil des Blutsbunds war, das fällt jetzt auf Jesus, auf sein Kreuz, der hier gestorben ist, weil sein Blut vergossen wird. Und all diese Flüche, die ich vorhin vorgelesen habe, fallen nicht mehr auf mich, sondern werden alle hier von Jesus abgefangen. Und das ist eine fantastische neue Qualität des Bundes. Das heißt, wenn ich mein Leben Jesus anvertraue und mein und ihn einlade, mein Herr und Heiland zu sein, dann gilt dieser Bund, den Jesus mit Gott geschlossen hat, kann man sagen. Alle Schuld fällt auf ihn und ich bin schuldfrei. Für mich ist es immer wieder neu und faszinierend und begeisternd, das wahrzunehmen, besonders als ich diese Fluchverse gelesen habe, für mich zu begreifen, was Jesus hier für mich ganz persönlich auf sich nimmt, damit ich frei bin, damit ich nicht mehr unter diesem Fluch stehe und in einer ganz neuen Beziehung leben kann. Also hier als im Reich Satan unter Sklave zu sein und jetzt hier befreit zu sein. Denn Gott sagt, dass er uns nicht wieder versklavt, sondern dass wir freie Menschen sind. Aber trotzdem erlebe ich auch, obwohl ich hier bin, dass ich immer noch sündige, dass immer noch Sachen schief gehen in meinem Leben. Dass das nicht auf einmal von da nach da alles aufhört und ich ein Heiliger werde. Der Grund hat ein Stück damit zu tun, ich möchte es an diesem Herz symbolisieren. Also das hier, so Satans Welt. Da ich hier ganz, ganz, ganz lang gelebt habe, ist viel von dem Denken, Fühlen, Wollen immer noch hier drin. Einige Sachen werden direkt aufgelöst, anderes, was tief geprägt ist, bleibt. Und was Gott uns ja anbietet, wenn wir hier drüben sind, sagt er ja, wir sind wie Kinder, Babys kommen auf die Welt, brauchen Leute, die uns helfen, Pfeffer viel in die Windel. Und als Baby ist das ganz normal. Aber Gott sagt zu uns, dass er hier uns einen Wachstumsbereich gibt, dass wir Stück für Stück wachsen dürfen, von einem Baby zu einem Kind, zu einem Jugendlichen, zu einem jungen Erwachsenen. Und in Epheser 4 ganz am Ende steht, dass wir zu reifen Menschen heranwachsen sollen. Das heißt, ich habe hier drin einen Wachstumsprozess. Und was ich neu lernen darf, Stück für Stück, ist, dass die Lüge, die noch aus der alten Welt hier drin ist, Stück für Stück ersetzt wird durch Wahrheit. Und dann auch noch neue Wahrheit hinzukommt, die ich noch gar nicht weiß. So, dass Stück für Stück ich zu einem reifen Menschen werde. Und an der Stelle habe ich auch gemerkt, ist das, was ihr seid als Gemeinde, unheimlich wichtig. Denn obwohl ich hier in der neuen Welt bin, verpflanzt in Gottes Reich und hier lebe, sündige ich immer wieder, werde ich scheitern, werde ich Fehler machen. Und was man hier braucht, ist einfach euch als Gemeinde. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel wahrnehmt, ich mache irgendeinen Scheiß, dann ist es toll, wenn ein Bruder zu mir kommt und sagt, du, ich habe das und das gesehen, wie ist das? Mich einfach mal mir eine Frage stellt oder auch hinterfragt. Und das ist etwas, was in diesem Reich passieren darf. Ich sündige, ich scheitere, all das kann ich immer wieder zu Jesus bringen. Er vergibt es und dann ist es neu. Aber in dem gleichzeitig darf ich auch wachsen, Stück für Stück. Und auf der anderen Seite natürlich ist auch meine Verantwortung, wenn ich merke, jetzt habe ich was verbockt, was schiefgegangen, dass ich zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester gehe und es einfach bekenne. Wenn man es zusammen bekennt, ist das Beste eigentlich, dann wird es genauso vergeben. Also das Fantastische jetzt von dem alten Bund, den ihr jetzt gerade so ein Stück gehört habt, mit den Segnungen und mit den Flüchen, ist etwas, dass die Segnungen hier in Gottes Welt sich wirklich ausbreiten können. Und dass allen Schotter, Sünde, Schuld, Versagen, Betrug, Ehebruch, all die Sachen auf Jesus kommen, dass ich es ihm abgeben kann. Er trägt all diesen Fluch und ich bin frei. Für mich ist das immer wieder ein fantastischer Gedanke. Ja, und all das, all dieses Entdecken hat damit angefangen, dass ich im Januar halt mal so einfach Bibel gelesen habe und Gott gebeten habe, mir zu zeigen, was dran ist. Und jetzt, viele haben Urlaub, haben Zeit, vielleicht der ein oder andere einfach mal wirklich sagt, okay, ich fange jetzt bei 1. Mose an und lese einfach mal durch und bitte Gott, mir zu zeigen, was da drin ist für mich persönlich, was ich entdecken kann, wo auch ein Vers ist, der mir jetzt gar nichts sagt und sich mal auf die Pirsch machen, auf die Forschung machen, zu gucken, was ist denn da hinten dran. Für mich ist dieses Thema mit dem Bund noch nicht abgeschlossen. Und ich bin gespannt, was ich bei weiteren Bibellesen einfach noch entdecke, was Gott mir zeigt. Denn eine Sache ist an der Stelle ganz wichtig. Die Lüge, die hier drin ist, die kann ich nur durch Wahrheit Gottes ersetzen. Denn Gottes Wort ist die Wahrheit. Dort legt Gott aus, wie er Dinge sieht, wie er Dinge bewertet, was wahr und was richtig ist. Und wenn ich Gottes Wort lese, ist das wie so Wasser, was durch meinen schmutzigen Korb fließt und Stück für Stück diesen Schmutz aus meinem Korb rauswäscht oder in diesem Fall die Lüge aus meinem Herzen rausnimmt. Denn das Herz ist ja das Ding, was euer Leben prägt, was ihr denkt, was ihr fühlt, wie ihr das Leben empfindet, all das ist hier drin. Und wenn hier Wahrheit drin ist, ist es ein ganz anderes Leben, als wenn hier eine Lüge versteckt ist. So, und damit möchte ich beenden.